Nichts in der Welt will rückwärts gehen, sagte mir ein alter Eidex. Alles strebt vorwärts, und am Ende wird ein großes Naturavancement stattfinden. Die Steine werden Pflanzen, die Pflanzen werden Tiere, die Tiere werden Menschen, und die Menschen werden Götter werden. Aber, rief ich, was soll denn aus diesen guten Leuten, aus den armen alten Göttern werden? Das wird sich finden, lieber Freund, antwortete jener. Wahrscheinlich danken sie ab oder werden auf irgendeine ehrende Art in den Ruhestand versetzt. Ich habe von meinem Hieroglyphen heutigen Naturphilosophen noch manches andere Geheimnis erfahren, aber ich gab mein Ehrenwort, nichts zu enthüllen. Ich weiß jetzt mehr als Schelling und Hegel. Was halten Sie von diesen beiden? Frug mich der alte Eidex mit einem höhnischen Lächeln, als ich mal diese Namen gegen ihn erwähnte. Wenn man bedenkt, antwortete ich, dass sie bloß Menschen und keine Eidechsen sind, so muss man über das Wissen dieser Leute sehr erstaunen. Im Grunde lehren sie ein und dieselbe Lehre, die ihnen wohlbekannte Identitätsphilosophie. Nur in der Darstellungsart unterscheiden sie sich. Wenn Hegel die Grundsätze seiner Philosophie aufstellt, so glaubt man jene hübschen Figuren zu sehen, die ein geschickter Schulmeister durch eine künstliche Zusammenstellung von allerlei Zahlen zu bilden weiß, dergestalt, dass ein gewöhnlicher Beschauer nur das Oberflächliche, nur das Häuschen oder Schiffchen oder absolute Soldätchen sieht, das aus jenen Zahlen formiert ist, während ein denkender Schulknabe in der Figur selbst vielmehr die Auflösung eines tiefen Rechenexempels erkennen kann. Die Darstellungen Schellings gleichen mehr jenen indischen Tierbildern, die aus allerlei anderen Tieren, Schlangen, Vögeln, Elefanten und dergleichen lebendigen Ingredienzen durch abenteuerliche Verschlingungen zusammengesetzt sind. Diese Darstellungsart ist viel anmutiger, heiterer, pulsierend wärmer, alles darin lebt, statt dass die abstrakt Hegelschen schiffern und so grau, so kalt und tot anstarren. Gut, gut, erwiderte der alte Eidechserich. Ich merke schon, was Sie meinen, aber sagen Sie mir, haben diese Philosophen viele Zuhörer? Ich schilderte ihm nun, wie in der gelehrten Karawanserei zu Berlin die Kamele sich sammeln, um den Brunnen hegelscher Weisheit, davor niederknien, sich die kostbaren Schläuche aufladen lassen und damit weiterziehen durch die märkische Sandwüste. Ich schilderte ihm ferner, wie die neuen Athener um den Springquell des Schellingschen Geistestranks sich drängen, als wäre es das beste Bier, Breihahn des Lebens, Gesöffe der Unsterblichkeit. Den kleinen Naturphilosophen überlief der gelbe Neid, als er hörte, dass seine Kollegen sich so großen Zuspruchs erfreuen, und ärgerlich frug er, welchen von den beiden halten Sie für den größten? Das kann ich nicht entscheiden, gab ich zur Antwort. Ebenso wenig, wie ich entscheiden könnte, ob die Schechner größer sei als die Sonntag. Und ich denke, rief der Eidechs mit einem scharfen, vornehmen Tone der tiefsten Geringschätzung. Denken, wer von euch denkt? Mein weiser Herr, schon an die 3000 Jahre mache ich Untersuchungen über die geistigen Funktionen der Tiere. Ich habe besonders Menschen, Affen und Schlangen zum Gegenstand meines Studiums gemacht. Ich habe so viel Fleiß auf diese seltsamen Geschöpfe verwendet, wie Lyonnais auf seine Weidenraupen, und als Resultat aller meiner Beobachtungen, Experimente und anatomischen Vergleichungen kann ich Ihnen bestimmt versichern, kein Mensch denkt. Es fällt nur dann und wann den Menschen etwas ein. Solche ganz unverschuldete Einfälle nennen Sie Gedanken, und das Aneinanderreihen derselben nennen Sie Denken. Aber in meinem Namen können Sie es wieder sagen, kein Mensch denkt, kein Philosoph denkt, weder Schelling noch Hegel denkt. Und was gar ihre Philosophie betrifft, so ist sie eitel Luft und Wasser, wie die Wolken des Himmels. Ich habe schon unzählige solcher Wolken stolz und sicher über mich hinziehen sehen. Die nächste Morgensonne hat sie aufgelöst in ihr ursprüngliches Nichts. Es gibt nur eine einzige wahre Philosophie, und diese steht in ewigen Hieroglyphen auf meinem eigenen Schwanze. Bei diesen Worten, die mit einem dedignanten Pathos gesprochen wurden, drehte mir der alte Eidex den Rücken, und indem er langsam fortschwänzelte, sah ich darauf die wunderlichsten Charaktere, die sich in bunter Bedeutsamkeit bis über den ganzen Schwanz hinabzogen. Im traurigen Monat November war's. Die Tage wurden trüber, der Wind riss von den Bäumen das Laub, da reist ich nach Deutschland hinüber. Und als ich an die Grenze kam, da fühlte ich ein stärkeres Klopfen in meiner Brust, ich glaube sogar, die Augen begannen zu tropfen. Und als ich die deutsche Sprache vernahm, da ward mir seltsam zumute. Ich meinte nicht anders, als ob das Herz recht angenehm verblute. Ein kleines Harfenmädchen sang, sie sang mit wahrem Gefühle und falscher Stimme, doch ward ich sehr gerühret von ihrem Spiele. Sie sang von Liebe und Liebesgram, Aufopferung und Wiederfinden, dort oben in jener besseren Welt, wo alle Leiden schwinden. Sie sang vom irdischen Jammertal, von Freuden, die bald zerronnen, vom Jenseits, wo die Seele schwelgt, verklärt in ewigen Wonnen. Sie sang das alte Entsagungslied, das Aya Popaya vom Himmel, womit man einlullt, wenn es greint, das Volk, den großen Lümmel. Ich kenne die Weise, ich kenne den Text, ich kenne auch die Herren Verfasser. Ich weiß, sie tranken heimlich Wein und predigten öffentlich Wasser. Ein neues Lied, ein besseres Lied, o Freunde, will ich euch dichten. Wir wollen hier auf Erden schon das Himmelreich errichten. Wir wollen auf Erden glücklich sein und wollen nicht mehr darben. Verschlemmen soll nicht der faule Bauch, was fleißige Hände erwarben. Es wächst hienieden Brot genug für alle Menschenkinder, auch Rosen und Myrten, Schönheit und Lust und Zuckererbsen nicht minder. Ja, Zuckererbsen für jedermann, sobald die Schoten platzen, den Himmel.